Und selbst jetzt, wo die Nachweisrichtlinie da ist, muss man erstmal gucken, wie wird sie denn tatsächlich praktisch gelebt? Wie soll das Ganze denn funktionieren? Und wie genau ist denn das Nachweisverfahren dann wirklich zu führen? Also, dass das so viele Monate gedauert hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Da sieht man auch mal wieder, dass das Ganze nicht mehr zum Schluss gedacht wurde.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by MediFox Dahn.
Die Bezahlung nach Tarif ist ja in der Altenpflege seit dem 01.09.2022 verpflichtend. Und nach wie vor wird viel und auch kontrovers darüber diskutiert und bringt natürlich auch einige Herausforderungen für die Einrichtung mit sich. Und seit März 2023 gilt jetzt die Nachweisrichtlinie des GKV-Spitzenverbandes. Und hier müssen die Einrichtungen den Nachweis erbringen, dass sie eben nach Tarif auch zahlen. Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit den beiden Experten Janine Peine und Jonas Kartage von ETL Advision. Und Jonas und Janine erklären mir einmal die Richtlinie und was natürlich die Einrichtungen jetzt bei der Umsetzung beachten müssen und vor allem sollten. Und dabei setzen die beiden natürlich auch noch ein bisschen den Fokus auf die Wirtschaftlichkeit und auch auf steuerrechtliche Aspekte und geben wertvolle Tipps und Tricks. In diesem Sinne einfach weiter jetzt Podcast hören. Ja, liebe Janine und lieber Jonas, euch ein herzliches Willkommen zurück hier bei mir im Podcast bei Pflege faktisch. Und ja, wir haben ja schon in Folge 119 über die lebenslange Beschäftigtennummer gesprochen und dazu haben wir ein mega gutes Feedback bekommen. Also das will ich euch jetzt als allererstes gleich mal erzählen, weil es passiert tatsächlich total, also nicht total selten, aber es passiert doch eher selten, dass wir wirklich direktes Feedback bekommen. Und da haben uns die Leute wirklich angeschrieben und haben gesagt, Mensch, sie haben wirklich nochmal was aus der Podcast-Folge auch für sich mitnehmen können und das wäre fachlich nochmal sehr gut aufbereitet gewesen. Und von daher freue ich mich natürlich auch über das super Feedback und euch nochmal ein herzliches Dankeschön, auch dass ihr euch die Zeit genommen habt und jetzt auch wieder hier bei mir im Podcast seid.
Ja, vielen Dank, Francesca. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch die letzte Folge so begeistert gehört haben. Vor allen Dingen auch, dass wir da ein paar Informationen geben konnten, die vielleicht noch nicht bekannt waren. Und vielen Dank, dass wir jetzt heute wieder da sein dürfen.
Ja, es zeigt einfach auch, dass wir, glaube ich, mit dem Podcast ein richtiges gutes Format geschaffen haben. Und ja, also es hilft einfach, ne? Und deswegen, ja, aus der Pflege für die Pflege sind wir immer noch gut mit dabei. Und aus der Pflege für die Pflege, also ganz so lange ist es ja noch nicht her. Die Altenpflegemesse war ja gerade dieses Jahr im Frühling. Und jetzt, ja, ihr hattet den Stand direkt neben uns. Deswegen interessiert mich natürlich am meisten, vielleicht, Janine, einmal für dich, hattest du auch Zeit, über die Altenpflegemesse zu gehen. Was hast du denn so für Trends und Entwicklungen vielleicht für dich mitnehmen können? Oder ja, was war so deine Gespür, deine Erfahrung?
Also die Zeit, die nehme ich mir grundsätzlich, wenn ich auf der Messe bin, weil ich auch einfach mal rumgucke, was passiert in der Branche. Und ich finde es auch ganz spannend, einfach auch ein richtiges Gefühl für die Branche zu bekommen. Was mir jetzt, sage ich mal, aus Beratersicht so aufgefallen ist, ist eigentlich, dass das Thema TI doch immer mehr in den Fokus rückt. Also Telematikinfrastruktur kommt ja jetzt dann auch irgendwann mal bei den Pflegeeinrichtungen an. Es gibt aber jetzt immer mehr Einrichtungen, die sich jetzt auch schon damit beschäftigen wollen. Und das, finde ich, hat man schon gemerkt im Vergleich zum Vorjahr, dass doch Bewegung in das Thema reinkommt.
Ja, spannend. Also wir hatten ja auch einen Panel-Talk über die Telematik-Infrastruktur und es wird auch noch ein Podcast geben dazu. Ja, merken wir auch. Also so langsam nimmt es ein bisschen Fahrt auf. Und Jonas, von dir haben wir noch gar nichts gehört. Jetzt haben wir schon so viel gesprochen. Aber vielleicht auch die Frage an dich, mich interessiert natürlich, also ihr hattet ja wie gesagt den Stand direkt neben uns und mit welchen Themen sind denn die Kolleginnen und Kollegen dann so bei euch aufgeschlagen oder bei dir speziell aufgeschlagen? Also was beschäftigt die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, wenn sie bei euch auf dem Stand sind?
Also es geht immer auch mehr darum, dass natürlich ein fachspezifischer Steuerberater gesucht wird, der sich in der Pflege auskennt. Zusätzlich haben wir ein viel größeres Angebot wie die Einzelverhandlung, die wir mitbegleiten, oder die Organisationsberatung, die wir mitmachen. Und da war natürlich der Fokus der Besucher extrem drauf, ne? Also es geht besonders um die Einzelverhandlung, schauen, dass man die Liquidität wieder aufbaut oder die Liquidität überhaupt halten kann in den Zeiten der Tariftreuepflicht. Was mache ich jetzt? Die Einzelverhandlung ist sehr ein großes Thema oder eben auch nur die Orga-Beratung, um in den Dienst zu gehen und zu schauen, wo gibt es hier vielleicht noch Möglichkeiten, etwas wirtschaftlicher zu arbeiten. Besonders in der aktuellen Zeit ist es auch sehr kritisch dort eben einen Weg raus aus der Krise zu finden. Besonders für die ambulanten Dienste, die sehr klein sind, ist natürlich diese Personalkostenstruktur erheblich angestiegen, ja, erheblich mehr Kosten und die Refinanzierung fehlt einfach an der Stelle. Und da haben wir gemerkt, da müssen wir ran, da müssen wir den Leuten natürlich Unterstützung bieten, wie eben jetzt auch mit dem Podcast zur Tariftreuepflicht.
Mhm. Ja, genau, das ist ja auch schon so unser Thema heute, ne? Es geht nämlich auch um die Tariftreuepflicht und auch um die Nachweispflicht vor allem. Ja, für mich eher ein bisschen stillschweigend gekommen ist. Wir haben eigentlich drauf gewartet und plötzlich im März war sie dann einfach da. Genau, da steigen wir, glaube ich, auch einfach dann in das Thema ein. Und ich denke, es ist auch nach wie vor immer noch Thema, obwohl es jetzt schon ein bisschen her ist. Aber es bewegt einfach die Branche, weil es auch super komplex ist. Und es wird auch sehr ambivalent diskutiert. Also ne, die einen finden es gut, die anderen finden es nicht gut. Und nach meinem Empfinden verändert das auch einfach so ein bisschen die Pflegelandschaft im Moment. Und vielleicht auch von daher nochmal die Frage übergeordnet an euch. So ein bisschen Tarifpflicht, ist es Fluch oder ist es ein Segen? Und ist oder war das der richtige Weg für die Pflege? Wie schätzt ihr das an oder wie ist eure Meinung dazu?
Also das ist ja natürlich jetzt pauschal sehr schwierig zu beantworten, ne? Man muss natürlich gucken, ja, aus welcher Sicht man das jetzt beantwortet. Aus meiner persönlichen Sicht ist es aber ein Segen, ja, also die Tariftreuepflicht an sich. Es gibt eine klare Struktur, auf dieser Basis kann weiter aufgebaut werden, meiner Meinung nach. Es kann weiter ausgebaut werden und es geht auf jeden Fall leicht in die richtige Richtung. Die faire Bezahlung ist da, alles schön, ja. Das ist zumindest schon mal der richtige Weg. Jetzt kommt aber die andere Seite, das ist eben der Fluch an der ganzen Thematik. Und das ist eben diese Refinanzierung, dass die Pflegeeinrichtungen zum großen Teil eben keine Refinanzierung dieser hart gestiegenen Löhne erhalten haben und damit jetzt eben wirtschaftlich in eine Schieflage langsam geraten, die sie vielleicht vorher gar nicht erkannt haben. Aber dazu gleich dann nochmal mehr, wenn wir einmal über die Hürden vielleicht reden und wie man am sinnvollsten umstellt, die Tariftreuepflicht. Aber dazu erzähle ich gleich noch etwas.
Genau, weil meine nächste Frage wäre nämlich tatsächlich gewesen oder ist, was sind denn eigentlich die Hürden oder die Fallstricke, die die Einrichtung vielleicht nicht mit im Blick hatten oder nicht bedacht haben, als sie auf den Tarif umgestellt haben? Also was ist da das Häufigste, was man verpasst hat oder was man nicht im Blick hatte?
Genau, die Herausforderungen, das habe ich ja letztes Jahr noch hautnah miterleben dürfen, vielleicht auch eher müssen. Ja, es gab ja keine klaren Strukturen auf der Basis, auf der der Pflegedienst hätte sagen können, okay, das ist mein Berechnungsschema, das ist gut für mich, ich habe eine Refinanzierung, den Tarif lehne ich mich an. Oder ich nehme das regional übliche Entgelt. Das wäre ja relativ einfach gewesen für jeden Pflegedienst, Berechnungsformel, alles gut. Diese Berechnungsformel gab es eben in vielen Bundesländern nicht, ja, weshalb der Pflegedienst so ein bisschen überlegen musste, welcher Tarif sieht gut aus, was machen die Mitbewerber, kann ich mit der Caritas im Ort mithalten oder nehme ich vielleicht das regional übliche Entgelt und liege auf jeden Fall im Schnitt, ja, und kann so eben Personalakquise betreiben, aber die Refinanzierung war im Hintergrund in vielen Bundesländern einfach noch gar nicht geklärt, wie beispielsweise in Hessen, da gab es die Refinanzierung ja erst Anfang des Jahres im SGB-11-Bereich. Das war natürlich ein kleines Trauerspiel. Und genau das ist die Problematik, die die Dienste hatten. Sie mussten schnell eine Entscheidung treffen, ohne gute oder saubere Daten. Und da sind die Dienste einfach ganz klar hinten rübergefallen und wirtschaftlich natürlich eine Vollkatastrophe in dem Fall.
Ja. Und auch nochmal so aus jetzt eurer, aus dem letzten halben, dreiviertel Jahr Rückblick, wie haben sich die Einrichtungen denn am meisten entschieden? Also ist das der Beitritt zu einem vollwertigen Tarifvertrag gewesen oder haben die sich eher dazu entschieden, in Bezugnahme auf Haus- oder Flächentarif oder überregionales Entgelt? Also habt ihr Zahlen, Daten, Fakten, die ihr heranziehen könnt? Oder gibt es offizielle Zahlen, Daten, Fakten? Weil die habe ich nämlich nicht gefunden.
Also offizielle Zahlen, Daten, Fakten haben wir dort auch nicht. Also wir können eigentlich auch nur die Tendenz weitergeben, die wir bei uns auch in den Kanzleien aufgeschnappt haben. Und zwar ist es doch so, dass die überwiegende Mehrheit sich für das regional übliche Entgeltniveau entschieden hat. Ich vermute auch einfach aus der Angst heraus, wenn man sich jetzt einen Tarifvertrag anschließt, dann hängt man da zu 100% drin. Und zwar nicht nur mit der Vergütung, sondern auch mit allen anderen Paragraphen und allen anderen Regularien, die dort getroffen sind. Und ich glaube, das hat vielen vielleicht auch Angst gemacht. Und deswegen erstmal diese Entscheidung, ich nehme erstmal das regional übliche Entgelt und versuche mich daran zu orientieren und versuche die Gehaltsstruktur darauf aufzubauen, was natürlich dann auch schon ziemlich schwierig war mit den ganzen Berechnungen, die man dort machen musste. Was ist Vergleichsgehalt, was nicht? Das waren schon echt Herausforderungen, wo die Einrichtungen letztes Jahr vorgestanden haben und jetzt auch immer noch stehen. Ne? Denn die Tariftreuepflicht, die hört ja nicht auf, es geht ja weiter. Und das heißt, diese Berechnungen, die müssen wir ja auch nach wie vor Monat für Monat machen und gucken, erfülle ich denn noch die Voraussetzung oder nicht?
Ja, und Thema auch, du hast gerade angesprochen, die Angst vielleicht davor, in einen vollwertigen Tarif zu gehen oder auch nicht, aber es gab auch die Angst vor den Insolvenzen, was sich jetzt tatsächlich ja auch ein Stück weit bestätigt. Also jetzt aktuell war der vom Pflegemarkt war ein Artikel drin, dass tatsächlich doch auch viele in die Insolvenz gegangen sind oder gerade dabei sind zu gehen. Ist das denn wirklich auch aus eurer Erfahrung heraus, hat sich denn auch die Angst tatsächlich bestätigt oder sind die eure Kunden mit den Sorgen, mit den Ängsten zu euch gekommen und das ist tatsächlich auch passiert? Oder was sagen da so die Zahlen, Daten, Fakten zu?
Also die Angst ist bei vielen Einrichtungen da und es gibt auch durchaus Einrichtungen, wo diese Angst auch begründet ist. Mhm. Denn es ist so, die Personalkosten sind hochgegangen, gerade in der ambulanten Pflege auch nicht unerheblich in vielen Einrichtungen. Mhm. Es gab auch Einrichtungen, die nur geringe Anpassungen machen mussten, das ist dann natürlich gut. Aber diejenigen, die wirklich höhere Personalkostensteigerungen jetzt haben, wo die Refinanzierung einfach hinkt und wenn die jetzt nicht genügend Liquidität, nicht genügend Kapitalrückhalt haben, dann wird es dann halt schon schwierig. Und das merken wir bei einigen unserer Mandanten leider auch, wo wir natürlich dann versuchen, dort auch zu unterstützen und zu schauen, was kann man denn jetzt machen? Wie kann man denn dagegen steuern? Und da ist dann halt jetzt wirklich das Zusammenhalt von Beratern und Mandanten gefragt, um da dann zu schauen, dass man da die Kuh vom Eis bekommt.
Mhm. Wie man denn die Kuh vom Eis bekommt, da kommen wir vielleicht noch drauf, beziehungsweise machen wir dann auch nochmal in einer neuen Podcast-Folge, weil heute war auch nochmal das Thema der Nachweis. Richtlinie, also der Nachweispflicht, so rum ist nämlich, die ist jetzt aktuell seit März draußen und das ist die Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes nach § 84 zum Nachweisverfahren, so jetzt habe ich es auch, ne? Und warum ist das denn auch nicht zusammengekommen? Also ich meine, wie gesagt, vor 8 Monaten oder fast vor 9 Monaten ist die Tariftreuepflicht per Gesetz beschlossen worden und wie das Ganze überhaupt jetzt funktionieren soll, beziehungsweise die Nachweise, dass die stationären oder ambulanten Einrichtung nach Tarifzahlen ist jetzt erst gekommen. Was ist da passiert?
Tja, das ist natürlich auch etwas, wo man monatelang irgendwo im Unklaren gelassen wurde, so wie es ja mit der gesamten Einführung der Tariftreuepflicht etwas ist, finde ich. Es ist ein Armutszeugnis und letztendlich, dass es jetzt im März erst gekommen ist, hat verdammt lange gedauert und selbst jetzt, wo die Nachweisrichtlinie da ist, muss man erstmal gucken, wie wird sie denn tatsächlich praktisch gelebt, wie soll das Ganze denn funktionieren und wie genau ist denn das Nachweisverfahren dann wirklich zu führen. Also, dass das so viele Monate gedauert hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Da sieht man auch mal wieder, dass das Ganze nicht bis zum Schluss gedacht wurde.
Und wenn du jetzt sagst, man weiß noch gar nicht, wie es eigentlich praktisch gelebt wird, aber vielleicht kannst du da nochmal auch die, oder ihr beide, einer von euch, die Kernpunkte der Richtlinie erklären. Ich glaube, das wäre sehr hilfreich.
Ja, na klar, sehr gerne. Und zwar ist es ja nun so, dass man nachweisen muss, dass man tariftreu die Mitarbeiter vergütet nach dieser Tariftreue-Regelung. Und der Nachweis muss gegenüber den Kostenträgern gebracht werden. Nun haben wir ja mehrere Kostenträger und die Nachweisrichtlinie, die sagt, dass nur eine Vertragspartei der Kostenträger stellvertretend für alle Kostenträger dieses Nachweisverfahren durchführen wird. Das ist schon mal ganz hilfreich, weil man dann wirklich auch nur eine Partei hat, mit der man dort sprechen muss. Das heißt, es wird eine Aufforderung von einem Kostenträger geben, dass man doch bitte nachweisen soll, dass man die Voraussetzung erfüllt hat. Und zwar kann das Ganze halt rückwirkend verlangt werden, aber nicht vor dem 1.9. letzten Jahres selbstverständlich, weil seitdem ja erst die Tariftreuepflicht gilt und auch nur längstens für die vergangenen 24 abgeschlossenen Monate. Für den Fall, dass die Aufforderung halt jetzt erst nächstes, übernächstes Jahr kommt, dann geht es halt maximal nur 24 Monate zurück.
Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt jemand den Nachweis haben will, ist erstmal relativ gering, sondern die Wahrscheinlichkeit wird dann sein, dass es dann im nächsten Jahr sein wird oder in 2 Jahren.
Ich denke, das wird jetzt schon losgehen. Also es wird jetzt schon losgehen, vielleicht auch im Rahmen der Vergütungsverhandlungen, wenn man sowieso mit den Kostenträgern an einem Tisch sitzt, dass dort dann nachgefragt wird, ja, wie sieht denn überhaupt die Personalstruktur aus? Ist denn die Tariftreuepflicht überhaupt eingehalten? Mhm. Oder müssen wir jetzt mal über den Versorgungsvertrag uns hier Gedanken machen? Denn das ist ja das Risiko, mhm. das da ist, wenn man dann die Tariftreuepflicht nicht einhält. Also ich vermute, dass es in diesem Rahmen dann halt losgeht, dass dort die ersten Nachweise zu erbringen sind.
Und ich gehe auch davon aus, dass es für ambulant und stationär in der Hinsicht keinen Unterschied gibt. Oder sagt die Richtlinie da nochmal was anderes aus?
Ich gehe jetzt auch davon aus, ich kann es ja gar nicht so im Detail sagen, dadurch, dass bei uns der Schwerpunkt eher in der ambulanten Versorgung mhm. liegt. Ja, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich vermute, es wird ähnlich sein.
Gut, dann stellen wir die Frage nochmal zurück und ich stelle sie nochmal einem anderen Kollegen aus dem stationären Bild.
Genau.
Okay, und wenn wir jetzt nochmal auch wieder ein bisschen den Aspekt reinbringen, Insolvenz beziehungsweise auch Rücklagen gebildet zu haben und so weiter, wenn ihr jetzt nochmal überlegt, nach Tariftreuepflicht und Nachweisrichtlinie ganz, ganz praktisch. Also wie würdet ihr jetzt herangehen oder was wären eure wirklich praktischen Tipps und Tricks für die Einrichtungen und ja, worauf ist zu achten?
Also das Nachweisverfahren, wenn das denn dann soweit ist, beziehungsweise dass dort Nachweise verlangt werden, dann muss ja die Einrichtung anonymisierte Personallisten vorlegen. Mhm. Und in diesen anonymisierten Personallisten muss halt die Qualifikation der Mitarbeiter angegeben werden, die Wochenarbeitszeit muss angegeben werden, wie denn die durchschnittliche Entlohnung ist und auch ja, wann der Mitarbeiter ein- und ausgetreten ist, so sieht es die Richtlinie vor. Und das heißt, ganz praktisch würde ich empfehlen, sowieso diese anonymisierten Personallisten Monat für Monat sowieso zu führen. Denn nur dann kann ich als Einrichtungsbetreiber auch sagen, ich habe jeden Monat auch wirklich die Tariftreuepflicht erfüllt. Das heißt, ich brauche eine Aufstellung meiner Mitarbeiter, die in der Pflege und in der Betreuung beschäftigt sind, dass ich die aufgelistet habe mit der Wochenarbeitszeit und der Vergütung, wo ich wirklich jeden Monat gucken kann, passt das denn noch? Denn es kann sein, dass mal ein Mitarbeiter wegfällt, es kommen vielleicht neue Mitarbeiter dazu und so habe ich schon jeden Monat immer den Überblick über meine Personalsituation. Und wenn ich denn dann den Nachweis erbringen muss, dann kann ich diese Liste anonymisieren und die dann entsprechend zur Verfügung stellen.
Thema anonymisieren, da werde ich auch gleich wieder hellhörig. Steht denn was drin, wie anonymisiert werden muss? Also reicht Vorname, Nachname beziehungsweise die Anfangsbuchstaben oder ist da auch irgendwie eine Zahl dahinter? Also das haben wir zum Beispiel im stationären Bereich auch teilanonymisiert oder anonymisiert mit einem Zahlencode bei den Ergebnisindikatoren. Steht da schon was in der Richtlinie drin, wie anonymisiert werden soll, die Personalliste?
Das steht dort allerdings nicht so genau drin. Anonymisiert kann zum Beispiel mit Buchstaben sein, dass man die Mitarbeiter durchbuchstabiert von A, B, C und so weiter oder halt über Nummern oder man arbeitet wirklich mit den Initialen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wichtig ist halt, dass eindeutig später, wenn man auch Personalunterlagen, anonymisierte Gehaltsabrechnungen halt mit vorlegt, dass die auch wirklich zu der Personalaufstellung dann halt in Bezug gesetzt werden können. Das heißt, dass auf dem anonymisierten Gehaltsabrechnung dort eine Abkürzung steht, die sich natürlich auch in der Personalliste dann wiederfindet, damit dort die eindeutige Zuordnung erfolgen kann.
Also bleibt das ja da auch nochmal ein spannender Punkt, wie die Einrichtungen sich selbstständig überlegen, wie sie personalisieren oder anonymisieren. Oder wenn sie digital arbeiten, auch ist das ja eine Herausforderung für den Softwarehersteller. Also ich denke mal jetzt gar nicht uneigennützig dazu. Müsste ja im Endeffekt irgendeine Systematik da sein, die sinnhaft ist, ne?
Also ich kenne es aus der Finanzbuchhaltung. Dort werden ja auch teilweise, wenn es Berufsgruppen sind, die halt auch unter eine berufliche Schweigepflicht fallen, werden dort auch Finanzbuchhaltungsdaten anonymisiert. Und das passiert ja durch Excel quasi, ne? Es wird quasi bestimmte Bereiche geschwärzt, automatisch aus der Buchhaltung raus. Ich vermute, dass die Lohnabrechnungsprogramme dann auch entsprechend so eine Möglichkeit schaffen werden, dass man dort entsprechend Schwärzung vornehmen kann, dass man trotzdem noch erkennen kann, es ist ein bestimmter Mitarbeiter, der sich auch in der Liste wiederfindet, aber trotzdem nicht auf den Mitarbeiter in Person richtig bezogen werden kann.
Und auf der anderen Seite bedeutet das ja auch wieder, dass es ein bisschen mehr Bürokratieaufwand ist für die Einrichtung, ne? Das im Endeffekt vorzuhalten. Also so ganz entbürokratisiert sind wir da wieder auch wieder nicht, sondern es kommt ja wieder noch ein bisschen mehr was dazu. Ja, gut. Und wenn ihr nochmal überlegt, was kann jetzt die Einrichtung tun oder was erwartet die Einrichtung jetzt noch Gibt es noch irgendwas, was ausstehend ist, oder wie können die Einrichtungen jetzt gut sich auf den Weg machen, die Tariftreuepflicht und die Nachweispflicht im Endeffekt einzuhalten? Also was gibt ihr denen noch mit auf den Weg?
Genau, also hier ist ganz klar nochmal zu sagen, dass die Einrichtung sich leider nun endgültig mit ihren Zahlen leider beschäftigen muss, ja, mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung, mit dem Jahresabschluss, so all die Themen, die die Pflege wirklich nicht gerne hört, verstehe ich auch total. Aber es ist nun mal an der Zeit, dass man hier von der Pflegedienstleitung, die vielleicht auch die Geschäftsführung ist, eher zum Unternehmer wird, der das Unternehmen wirklich strategisch leitet und führt. Schwierig bei vielen Diensten, ne? weil der Gründer oder die Inhaberin oder der Inhaber ja meistens noch mit voll in den Touren mit drin ist oder das ganze Qualitätsmanagement macht und die Zahlen so ein Nebenprodukt damals waren, was man so gut nebenher laufen lassen konnte. Man hat seinen Steuerberater angerufen und gefragt, hey, wie sieht's aus? Okay, alles gut, dann ist schön der Monat. Das ist jetzt leider eben nicht mehr der Fall. Und ich denke, dass hier Schulungen in diesem Bereich, glaube ich, dringend notwendig sind. Ja, wir kennen ja beide die Pflegedienstleiter-Ausbildung oder Weiterbildung, die ist ja in vielen Bundesländern eben relativ knapp gehalten. Ja, qualitätsseitig meistens top, aber wirtschaftlich kommt eben eher weniger vor. Und das ist eben der Fokus, worauf die Pflege gerade ihren Fokus wirklich legen muss. Und sonst wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht so gut funktionieren.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, man muss jetzt, oder das merken wir auch, dass wir jetzt einfach anfangen müssen, auch zu, wie ein kleines Wirtschaftsunternehmen zu denken in der ambulanten Pflege insbesondere. Und ich glaube, die Stationären haben es ein bisschen einfacher, weil die schon mal einen anderen Fokus auch mit Kennzahlen hatten. Aber ich glaube, gerade jetzt für die ambulante Pflege ist tatsächlich wichtig, sich mit Kennzahlen auch auseinanderzusetzen. Also das glaube ich auch. Und genau, also vielleicht für alle, die euch noch nicht genau kennen, ETL Advision, ihr unterstützt doch die Einrichtung. Ich meine, wie gesagt, ihr könnt auch die ersten Folge, die 119, hören, aber vielleicht könnt ihr doch mal kurz zwei Sätze zum Portfolio sagen, wenn jetzt Einrichtungen das hören, den Podcast hören und sagen, oh, ich glaube, ich muss da mal anfragen, wie könnt ihr die Einrichtung unterstützen, mit welchem Beratungsangebot?
Ja, sehr gerne. Also wie wir durch unsere Partnerkanzleien, wir haben ja rund 120 in ganz Deutschland, die dort zur ETL Advision zum Verbund gehören. Wir unterstützen halt dadurch, dass wir die Einrichtung ihnen helfen bei der Entscheidung. Wie sollen wir dann jetzt die Mitarbeiter vergüten? Wie können wir die Tariftreuepflicht einhalten? Vor allen Dingen, wie können wir den Überblick behalten? Mhm. Und zwar sowohl über die Personalstruktur, die Vergütungsstruktur, als aber auch die Refinanzierung. Wie sieht es denn gerade aus? Welche Einnahmen sind denn da zu erwarten? Und was kann ich vielleicht in meiner Einrichtung für Entscheidungen treffen, damit sich die Einnahmesituation vielleicht so verbessert, dass auch die erhöhten Personalkosten dort entsprechend getragen werden können. Und dort, sage ich mal, sind wir sehr unternehmensberaterisch tätig, zusätzlich zu unserer Steuerberatung, und wollen dort halt entsprechend helfen, damit, du hast es ja zum Anfang gesagt, Francesca, möglichst wenige Einrichtungen am Ende in die Insolvenz gehen müssen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, bei euch erstmal an der richtigen Adresse. Ich finde das immer super spannend, was ihr an fachlichen Input noch mitgebt. Auch ich lerne ja jeden Tag, jede Podcast-Folge, nicht nur jeden Tag, sondern jede Podcast-Folge dazu. Und jetzt vielleicht einfach nochmal so zum Abschluss. Was sind denn eure Lieblingsthemen für die Pflege? Und zu welchem brandaktuellen Thema würdet ihr denn vielleicht auch gerne noch eine Podcast-Folge machen? Also ich habe noch eins, das sage ich dann, aber erstmal seid ihr jetzt dran.
Okay, Janine, soll ich dir den Vortritt lassen oder soll ich loslegen?
Fang mal an.
Gut, okay. Also, das Lieblingsthema in der Pflege. Natürlich, jetzt hast du schon rausgehört, wir sind leider sehr wirtschaftlich aufgestellt. Der Schulungssektor ist halt super spannend für uns, ja. Die Pflege an dieser Stelle wirklich mitzunehmen, zu schulen, weiterzubringen, das Unternehmen vielleicht zusammen neu auszurichten, ja, oder die, wie wir schon am Anfang gesagt haben, die Organisationsberatung wirklich in die Dienste zu gehen, zu schauen, was kann vielleicht hier und da noch angepasst werden, was muss ich bei der Turnplanung beachten oder bei der Dienstplanung oder bei der Personalakquise oder, naja, ich könnte so weiterreden. Das sind super spannende Themen für mich, aber zusätzlich ist es super spannend, um jetzt wirklich mal in die Pflege reinzukommen, welche Versorgungsformen es gibt. Ja, das ist für mich immer so ein Steckenpferd, das ist super spannend, ob es WG ist oder stationär oder was überhaupt stationär, in welchem Bundesland ist oder teilstationär, ja, die Tagespflege an dieser Stelle, aber auch wieder nicht in allen Bundesländern. Das ist ein super spannendes Umfeld und man kann super vielfältig versorgen. Und wir merken auch gerade, und das ist der spannende Faktor daran, dass viele Dienste sich an dieser Stelle neu ausrichten und sagen, boah, ich glaube, ich habe Bock, einen Tagespfleger aufzumachen oder habe schon mit dem Architekten gesprochen, ich würde hier gerne WG bauen. Ja. Wir haben beispielsweise eine Anfrage gehabt für eine WG in Deutschland. ja, da soll ein Bauernhof umgebaut werden und zu einer WG umgebaut werden. Ja, super spannende Themen. Das ist so mein grundsätzliches Steckenpferd. Da habe ich echt Spaß dran, ja, dass die Leute wirklich individuell versorgt werden können, in jeglicher Form.
Mhm. Ja, cool. Also wie gesagt, neue Versorgungsformen oder alternative Versorgungsformen, irgendwie so habe ich auch schon auf meinem Zettel. Weil wie gesagt, ich glaube schon, dass sich die Pflegelandschaft tatsächlich verändern wird, vielleicht auch verändern muss. Also mal gucken, was so die nächsten Jahre passiert. Also von daher würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir noch eine Folge zu neuen Versorgungsformen machen können. Und Janine, dein Thema?
Ja, mein Thema. Ich bin halt ein Zahlenmensch, ne, als Steuerberaterin. Okay. Deswegen gucke ich natürlich auch sehr mit dem Zahlenblick auf das Ganze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ganze Thema Tariftreuepflicht hat mir eigentlich so vor Augen gehalten, wie wichtig doch eigentlich das Netzwerk ist und die Kenntnisse so drumherum, nicht nur rein vom Steuerrecht. Und dass es so ein Wust an Regularien und betriebswirtschaftliche Herausforderungen, die dort auf die Einrichtungen zukommen oder zugekommen sind, dass ich es total spannend finden würde, doch mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich für Rechtsgebiete, wie fließen die zusammen und das auch als Hilfestellung natürlich für die Einrichtung. Ich glaube, manchmal weiß man gar nicht, an wen kann ich mich denn überhaupt wenden und wann bin ich denn überhaupt in welchem Gebiet drin und was passiert, wenn ich die eine Entscheidung treffe, das hebelt mir vielleicht das andere aus. Also so ein Rundumblick, muss ich sagen. Das wäre so eher mein Bereich, da fühle ich mich wohl.
Okay, darf ich auch noch einen Wunsch äußern?
Immer, gerne.
Also Rundumblick, ja, ist auch total spannend, auch gerade die rechtlichen Grundlagen. Ich glaube, da kann man tatsächlich auch nicht genug machen an Informationen oder auch an Podcast-Folgen oder wie auch immer. Ich hätte tatsächlich auch ein ganz konkretes Thema, was jetzt wirklich auch mit der Tariftreuepflicht und der Nachweisrichtlinie zu tun hat. Eben, wie kann man denn Pflegesatzverhandlung oder diese ganze Einzelfallverhandlung, Pflegesatzverhandlung, wie kann man das gut vorbereiten oder welche Tipps und Tricks kann man da den Einrichtungen noch mit an die Hand geben? Das wäre noch mein Wunschthema an euch beide vielleicht.
Ja, super, genau. Super spannendes Thema. Also wir nehmen das natürlich super gerne an. Ja, wir machen das ja auch für unsere Mandanten, von daher gar kein Problem. Und es ist super spannend, wie die Kostenträger aktuell reagieren, auf welches Bundesland und was eingereicht werden muss und was man denn auch wirklich erreichen kann. Ne? Weil da liegt ja immer so ein schwarzes Tuch drüber und keiner macht es, weil es ist böse und keiner traut sich so richtig ran, weil die Kassen sind alle böse. Und da können wir gerne drüber sprechen, dass es eben nicht so ist. Ja,
ja, spannend. Also von daher, glaube ich, gibt es noch viel, viel zu besprechen. Und ich würde sagen, wir verabreden uns einfach für einen nächsten Freitag und dann gucken wir mal, welches Thema wir bearbeiten. Und ja, vielleicht auch ganz spannend für die Hörerinnen und Hörer. Lasst euch überraschen. Also eins der Themen wird es auf jeden Fall werden. Oder vielleicht sogar alle. Mal gucken, wie ihr Zeit und Lust habt. Und ja, also vielen lieben Dank für euch, für die Zeit und für den wunderbaren Austausch. Und ich glaube, auch ich habe wieder sehr viel mitgenommen für die Nachweispflicht und für die Tariftreuepflicht. Und ja, herzlichen Dank für diese wunderbare Podcast-Folge.
Sehr gerne.
Vielen Dank für deine Zeit, Francesca, und dass wir da sein durften. Hat Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. powered by MediFox Dahn.